Ja, dann würde ich gerne noch beten und dann kommen wir zur Predigt. Herr Jesus, danke dir, dass du dein Wort geschenkt hast und dass du dein Wort auch mit deinem Geist verbunden hast und dass du zu uns sprichst, Herr, und dass wir auch die Fähigkeit erhalten haben, durch deinen Geist dein Wort zu verstehen, zu begreifen, Herr, was du zu sagen hast und diesen Kompass zu deuten, der es ist, der Kompass, Herr, zu dir auf dem Weg des Lebens. Und so wollen wir dich jetzt bitten, Herr, dass du viel Klarheit schenkst und Segen zum Hören und zum Reden, hier, Herr, drüben in der Kinderstunde und jetzt auch, wo überall deine Kinder aufstehen und in deinem Namen dein Wort verkündigen. Amen. Wir stehen ja im Lukas-Evangelium in Kapitel 2 und dort geht es jetzt heute weiter mit den Versen 41 bis 52. Lukas 2, 41 bis 52. Und es ist ein sehr bekannter Bericht, nämlich von dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Also von Jesus, als er noch relativ jung war. Und ich erinnere mich gerade heute früh, als Petra mich begeistert gerufen hat, dass ich die Predigt nochmal durchgegangen bin. Komm schnell ans Fenster, die kleinen Meisen aus unserem Meisenkasten fliegen aus dem Meisenkasten raus. Dann haben wir das gemeinsam beobachtet und da kam immer noch eins mehr, 4, 5, 6, 7, bis sie alle draußen waren. Und eigentlich ist es so ein bisschen so wie bei Jesus. Die kleinen Meisen, die lebten ja schon, aber jetzt gingen sie hinaus in die Welt und Jesus mit 12 Jahren durfte zum ersten Mal nach Jerusalem zum Passafest, als er quasi Flügge war und diese 12 Jahre erreicht hatte. Und das werden wir jetzt heute eben hören, was sich da ereignet hat. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Was war das für ein einschneidendes Erlebnis für den jugendlichen Herrn Jesus? Das erste Passa in der Metropole Jerusalem, bei dem er dabei sein durfte. Aufregend, spannend, ergreifend, vielleicht auch aufwühlend. Im Judentum damals war es üblich, dass die Söhne zum ersten Mal im Alter von 12 Jahren zur Einhaltung des Passafestes mit nach Jerusalem genommen wurden. Sie standen nämlich ein Jahr vor ihrer Religionsmündigkeit. Wir haben das schon gehört in den vergangenen Predigten. Und diese Religionsmündigkeit wurde mit dem Fest der sogenannten Bar Mitzwa mit 13 Jahren gefeiert, ähnlich der Konfirmation in den evangelischen Landeskirchen. Und ich kann mir die großen Augen des jungen Jesus gut vorstellen, als er zum ersten Mal bewusst das Tempelgebäude betreten hat. Aber wir sollten uns ebenso gut vorstellen, wie tief dieses erste live erlebte Passafest im Tempel den 12-jährigen Jesus berührt haben muss. wie er es wahrscheinlich mit all dem, was ihm ja bereits durch Gottes Wort klar geworden war, trotz seines jungen Alters, was ihm klar geworden war über seine Person, wer er ist, über seinen Auftrag, wie er das zusammengebracht hat mit dem, was er jetzt hier erlebt hat, mit Passa. Möglicherweise war dieses erste Passa, so stelle ich mir das vor, sehr besonders und sehr wegweisend für Jesus. Denn er war ja schon von außergewöhnlicher Weisheit. Mit Sicherheit hat er aufgrund dessen viel mehr darin erkannt als jeder andere. Wahrscheinlich auch mehr als die Theologen, mit denen er dann im Tempel in geistliche Gespräche vertieft war. Wenn wir uns erinnern, sogar schon einen Vers vor unserem Predigttext in Lukas 2,40 ging er daraus hervor, dass das Kind, wie es hieß, stark wurde im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war mit ihm. Der kleine Jesus hat so viele geistliche Wahrheiten schon erkannt, obwohl er erst 12 Jahre alt war. Und er ging nicht nur in die Zimmermannslehre bei Josef, seinem Adoptivvater, sondern er ging ja auch in die geistliche Lehre bei seinem himmlischen Vater. Machen wir uns also im Folgenden einmal Gedanken, was dem Knaben Jesus durch den Kopf gegangen sein könnte bei seinem ersten Passa in Jerusalem. Und deswegen der Punkt 1, ein ganz besonderes Passa für Jesus. Hören wir nochmal auf die Verse 41 bis 42. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Es geht um Passa. Wenn man mit einem Satz die Hauptbedeutung des Passafestes beschreiben sollte, was würdest du sagen? Wie würdest du das jemand auf der Straße erklären, der sagt, kannst du mir das mal mit einem Satz sagen, was war eigentlich das Passafest der Juden? Man könnte dann die einschlägigen Stellen, vor allem im 2. Buch Mose, aber auch 3. Buch Mose, 5. Buch Mose mal anschauen. Und dann ergäbe sich vielleicht folgende Kurzdefinition. Das Passafest soll an die Verschonung Israels vor dem Gericht Gottes erinnern, sowie an ihre Befreiung aus Ägypten durch die mächtige Hand des Herrn. Das wäre vielleicht eine ganz gute Kurzdefinition. Also ist Passa ein Fest, das sich um ein zentrales Thema rankt, nämlich um das Thema Erlösung. Aus der Schrift wissen wir alle, weshalb der Herr die Israeliten verschonen konnte, wohingegen sämtliche Erstgeburt der Ägypter von Mensch und Vieh geschlagen wurden. Wir wissen das aus der Schrift ganz genau. Antwort: Weil die Passalämmer, diese ersten Passalämmer der Geschichte, ihr Leben gelassen hatten anstelle der erstgeborenen Söhne Israels. Das war der Grund. Aus diesem Grund stellt dann eben natürlich auch die Schlachtung der Passalämmer das geistliche Kernstück des Passafestes dar. Und gemäß den Vorschriften in der Bibel im 5. Buch Mose Kapitel 16 durften die Passalämmer dann allerdings nur am Ort des Heiligtums geschlachtet und gegessen werden. Und das geschah am 14. Tag des jüdischen Monats Nisan ab 15 Uhr etwa im Tempel. Da fing das an. Der Eigentümer des Lammes vollzog die Schlachtung, das Blut wurde in Schalen aufgefangen und von den Priestern am Fuß des Brandopferaltars ausgegossen. Und während der Schlachtung sangen die Leviten die Psalmen 113 bis 118, das sogenannte Hallel. Stellen wir uns diese Szenerie einmal vor. Ein Lamm nach dem anderen wird dort geschlachtet, Hunderte, Tausende. Überall laufen Priester mit Schalen voller Blut herum, am Altar, Rinnsale, ja Ströme von Blut. Menschen, die gemeinsam das Passalamm essen und über all dem ertönt dieser beständige Schall, dieser Loblieder der Leviten. Und auf einmal kommt auch der Psalm 118 an die Reihe in diesem Lobgesang. Und der Jesus als 12-jähriger Junge an der Hand seiner Mutter Maria hört die gesungenen Worte aus diesem Psalm. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise, Psalm 118, Vers 19. Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Und der Gesang geht weiter, Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich. Ich kann mir vorstellen, als dieses Lied gesungen wurde, ihr habt schon die Anklänge gemerkt an Jesus. Wie hat es der 12-jährige Jesus aufgenommen? Ich denke, da ist ihm einiges nochmal klar geworden, dass er gedacht hat, das bin ich, Jeschua, Jesus, dieser Stein, den die Bauleute verwerfen werden, der zum Eckstein wird, das bin ich. Das Lamm Gottes, das wirklich Sünden wegnehmen wird, das bin ich. Das viele Blut, was er da gesehen hat. Und er dachte vielleicht schon an sein eigenes Blut, das er stellvertretend für Sünder vergießen werde. Denn, wie es im Hebräerbrief heißt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Kann der Vater im Himmel nicht vergeben. Er hat vielleicht weitergedacht, als er den Vers 26 gehört hat, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das bin auch ich. Ich bin gekommen im Namen des Herrn, um all die Sünden zu sühnen von denen, die sich im Glauben zu mir kehren werden, damit sie für immer befreit werden und erlöst werden aus der Hand Satans. Und damit sie den ewigen Herrn, wie dieser Psalm geschlossen hat, wirklich für immer preisen können, für immer erheben können als seine Kinder. Und das Tor, von dem hier die Rede war, zieht ein durch die Tore. Vielleicht hat er auch gedacht, ich bin ja auch die Tür. Und wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und ich werde vor den Toren dieser Stadt mein Leben lassen, damit die ewige Gnade die Herzen von Menschen erreichen kann. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich. Und so glaube ich, dass das ein ganz besonderes Passa war, was der kleine Jesus hier erlebt hat. Es ist ihm wie Schuppen vielleicht nochmal von den Augen gefallen, dass diese ganze Dramatik dieser unzähligen Lämmer, diese ganzen Schlachtungen dort, diese blutenden Passalämmer, das hat alles nur einen einzigen Sinn. Das ist ein Vorschatten auf ihn selber. Auf ihn, den kleinen Jesus. Und damit auf die gewaltige Erlösung, die er, Jesus, vollbringen sollte und wozu er auf diese Welt gekommen ist, aus diesem einen Grund, damit er unser Passalamm werden sollte. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt tragen wird. Vielleicht hat er auch mit seinem Vater gesprochen im Gebet. Still, mein Vater, du wirst deine Erwählten verschonen, so wie damals in Ägypten, weil ich, dein Sohn Jesus, das Lamm Gottes bin und ich werde für sie in den Tod gehen. Vielleicht hat er sich gefragt, werde ich so verbluten wie das Lamm vor mir? Sein Sterben am Kreuz sollte viel schrecklicher werden als die Schlachtung eines Lammes. Das ist dagegen gar nichts, auch wenn dem Lamm vielleicht die Kehle durchgeschnitten wurde und es verbluten musste. Aber das Sterben am Kreuz sollte viel schrecklicher werden, viel furchtbarer und gleichzeitig unendlich kostbarer als der Tod all dieser Passalämmer. Erinnern wir uns an 1. Petrus 1,18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wahrscheinlich hat sich der Herr, auch wenn wir jetzt mal einen Sprung machen zu seinem letzten Passafest, bevor er starb, wahrscheinlich hat der Herr sich auch da an das erste Passa zurückerinnert mit 12 Jahren. Besonders vermutlich, als er nach diesem letzten Passafest, von dem er sprach, mich hat herzlich verlangt, dieses Passafest mit euch zu feiern, als er dann, nachdem das Mahl eigentlich vorbei war, auf einmal von seiner eigenen Lebenshingabe gesprochen hat und dass er als das wahre Passalamm Gottes das Blut vergießen würde. Und wir kennen all diese Worte, als, wie es heißt, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Tief muss sich der Eindruck der Blutströme der Lämmer an Jesu erstem Passa in seinem Herzen eingegraben haben. Und die Erkenntnis, wirkliche Erlösung geschieht allein durch mein Blut, durch das Blut des Gottessohnes, durch das Blut des neuen Bundes auf Golgatha. Ein besonderes Passafest für Jesus. Nun zum Punkt 2. Ich habe den so überschrieben, Jesus aus den Augen verlieren. Jesus aus den Augen verlieren. Und dazu hören wir auf den Vers 43, 44 und 45. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Da haben doch Maria und Josef tatsächlich ihren Sohn Jesus aus den Augen verloren. Er war nicht mehr da. Sie sind einfach ohne ihn losgezogen. Einen ganzen Tag lang. Sie waren wohl der irrigen Ansicht, dass er irgendwo in der großen Karawane, die es vermutlich war, weiter vorn oder weiter hinten mitgelaufen war. Doch in Wirklichkeit hatten sie ihn in Jerusalem vergessen, denn er war dort geblieben. Ist das nicht bei uns oft ähnlich? Wie schnell gerät es uns, dass die Stunden eines Tages vergehen, so wie diese Tagesreise bei Maria und Josef, und wir gar nicht bemerken, wie wir den Kontakt zu Jesus verloren haben, vielleicht durch eine Sünde oder durch anderes. Und wir wissen gar nicht, dass wir mit einer Sünde genau dies anrichten. Wir Gläubige gehen dadurch zwar nicht verloren, aber es tritt eine Distanz zu Jesus ein. Wir verlieren ihn aus den Augen. Und diese Distanz, wir haben ja heute Pfingsten, die betrübt den Heiligen Geist. Die schmerzt ihn. Und uns, oder für uns bedeutet es, wir werden in der Nachfolge gelähmt und beschwert. Epheser 4,30: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Kehren wir mal zurück zu Maria und Josef. Zum Glück taten die erschrockenen Eltern Maria und Josef genau das Richtige. Sie suchten Jesus. Sie gingen nicht einfach weiter. Sie fingen an, ihn zu suchen. Überall, bei den Verwandten, bei den Bekannten, in ganz Jerusalem. Sie sind in einen Tag die Tagesreise zurückgegangen und schließlich im Tempel, wo sie ihn dann endlich fanden. Das ist ein gutes Bild. Wenn du den Kontakt zu Jesus verloren hast, kehr um. Im übertragenen Sinne, kehr um. Geh zurück, wo das war, als du Jesus aus den Augen verloren hast. Wie war das? Was genau war es? Wie geschah es? Kehre um, tue Buße und bekenne es. Suche Jesus, wo er zu finden ist. Und das ist natürlich nicht mehr der Tempel in Jerusalem, sondern du kannst ihn suchen im Gebet, auch im Wort Gottes, und da lässt er sich finden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ihr kennt den Vers alle, 1. Johannes 1,9, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und schon im Alten Testament steht viel von dieser Umkehr, Zum Beispiel Joel 2,13: Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Hast du vielleicht Jesus aus den Augen verloren? Mach es wie damals Maria und Josef. Suche ihn. Setze alles dran, ihn zu finden. Und es gibt ja das Versprechen, auch von ihm: Wer suchet, der findet. Drittens, beim Vater zu Hause sein. Vers 49 steht: Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Übrigens sind das die ersten Worte des Herrn Jesus in seinen Erdentagen, die uns in der Heiligen Schrift überliefert sind. Das ist das Erste, was Jesus, also er hat vorher natürlich viel mehr gesagt, aber von dem wir wissen, dass er es gesagt hat und was durch den Geist Gottes als seine ersten Worte uns hier überliefert sind. Und interessanterweise sind das hinterfragende Worte. Jesus erteilt seinen Eltern, seinen irdischen Eltern, quasi einen Verweis. Normalerweise bekommen ungehorsame oder widerspenstige Schüler einen Verweis. Habt ihr vielleicht alle schon mal erlebt, bei Mitschülern oder bei euch selber. Und hier ist es genau umgedreht, nämlich die Erwachsenen, die Eltern, bekommen einen Verweis von ihrem 12-jährigen Jesus. Das gibt es auch. Aber er tut es nicht in rebellischer Weise, sondern der junge Jesus spricht seinen Verweis in Gnade aus. Und gleichzeitig mit Salz gewürzt, also mit Liebe und Respekt, aber gleichzeitig klar und deutlich. Übrigens so, wie Nachfolger des Herrn Jesus das überhaupt tun sollten. Der Kolosserbrief lehrt uns das, Kapitel 4, 6: Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und der Teenager Jesus wusste, wie er jetzt seiner Mutter antworten sollte. Jesus möchte gerne, dass seine Eltern verstehen, wer sein wirklicher Vater ist, zu dem er gehört. Deshalb spricht er von seinem eigentlichen Zuhause, von dem, was seines Vaters ist. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, wo ich zuallererst hingehöre? Und deshalb saß er im Tempel. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, war nicht die Stiftshütte und dann eben später auch der Tempel dazu gedacht, ein Haus Gottes zu sein? Ein Haus, in dem man Gott begegnen kann? Der Herr hatte bereits dem König David Folgendes angeordnet: Dein Sohn, sprach der Herr, dein Sohn, der aus deinen Lenden hervorgehen wird, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und der Sohn Salomo hat es später genau dieses hier zitiert, als er den Tempel dann baute und eingeweiht hat, 1. Könige 8. König Salomo hatte diesen Tempel errichtet, der Tempel sollte ein Haus Gottes sein und im Haus Gottes soll natürlich die Kommunikation mit dem Hausherrn, mit Gott im Vordergrund stehen. Und Jesus verwies später, als er dann erwachsen war und in heiligem Zorn den Tempel reinigte, mit ernsten Worten genau auf diese Wahrheit, indem er Jesaja 56,7 zitiert und ausrief: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Markus 11, Vers 17. Nun haben wir hier auch schon gehört, hier von dieser Kanzel, diesen interessanten Aspekt, und wir können das im Propheten Hesekiel nachlesen, dass zu Zeiten des Propheten Hesekiel aufgrund des Zornes Gottes über den Ungehorsam der Israeliten und über die Sünden die Herrlichkeit Gottes hinweggenommen wurde aus dem Tempel. Und trotzdem stand der Tempel immer noch in den Augen Jesu, trotz dieses Gerichtes über diesem Jerusalemer Tempel, immer noch für den Ort, an dem man Gott begegnen sollte. Durch Gebet, auch durch Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Und in diesem Tempel Jerusalem wollte der kleine Jesus erstmal gerne bleiben. Vielleicht hat er sogar an den sehnlichen Wunsch des Königs David gedacht, der in so manchem Psalm zum Ausdruck kommt, wie in Psalm 27,4: Eines erbitte ich von dem Herrn, Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Oder Psalm 23, Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich denke, dass Jesus diese Worte kannte. Und ihm war es sicherlich auch in seinem jungen Alter völlig klar, wohin er gehört. Wohin gehöre ich, Jeschua, ich, Jesus? Ich gehöre in erster Linie zu meinem Vater im Himmel. Und erst danach bin ich Sohn in der Familie des Josef und der Maria aus Nazareth. Das Haus des Vaters, das war sein eigentliches Zuhause, nicht die Wohnung in Nazareth. Und deshalb sagte er ja auch diesen Spruch, Vers 49, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss, wie es Menge übersetzt? Die Gemeinschaft mit dem Vater, die Angelegenheit des Vaters, das Reich seines Vaters, da, wo man ihn anbetet, wo man ihn ehrt, da ist der Sohn Gottes zu Hause. Und daraus können wir auch schließen, dass Jesus genau wusste, wer er war. Seine Identität, wer bin ich? Das war ihm völlig klar. Aber Maria und Josef taten sich schwer, die Auswirkungen dieser Tatsache, dass ihr Sohn der Sohn Gottes ist, wirklich im Familienalltag und in der Praxis immer wieder durchzubuchstabieren. Wusstet ihr nicht, muss er zu ihnen sagen, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Übrigens kommt hier wieder dieses Muss. Da gibt es gar keine Diskussion. Das Muss betont hier der kleine Jesus. Er sagt nicht, ich bin da einfach mal so hingegangen, weil es mir hier gefällt. Er sagte, nein, ich muss da sein, wo mein Vater ist. Ich muss. Man kann sich mal fragen, ob das frech war, was Jesus hier gesagt hat. War der zwölfjährige Bube Jesus frech zu seinen Eltern? Mit Sicherheit nicht. Er war nur erstaunt. Außerdem war er ja wegen seiner göttlichen Natur ohne Sünde. Das heißt, er kann gar nicht frech gewesen sein, denn es wäre eine Schuld gewesen. Er sagte es nicht frech, aber mit Erstaunen. Vielleicht auch ein bisschen unglücklich darüber, dass sie, seine irdischen Eltern, ihn so wenig kannten und dass sie ihn zu Unrecht getadelt hatten durch ihre unbesonnenen Vorwürfe. Und letztendlich haben sie ihn mit Schuldgefühlen belastet, obwohl er gar nicht schuldig war. Denn der Sohn Gottes ist ohne Sünde, erinnern wir uns. Aber sie haben ihm ganz schöne Lasten aufgelegt. Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Was hast du uns angetan? Also, da wurde er schon wirklich mit Vorwürfen konfrontiert. Aber Jesus hatte sich der Autorität seiner Eltern doch gar nicht widersetzt. Wir lesen nirgendwo hier in diesem Bericht, dass er sich bewusst irgendwo in Jerusalem versteckt hätte. Dass er dort blieb, wie Vers 43 erzählt, und seine Eltern ohne ihn loszogen, im Glauben, er sei irgendwo bei seinen Spielkameraden weiter vorne oder hinten in der Karawane, das könnte man eher als Vernachlässigung ihrer Sorgfaltspflicht ausdeuten. Zumal sie sich erst nach Ablauf eines Tages Sorgen machten, wo ihr Kind geblieben ist. Stellt euch vor, ihr fahrt in Urlaub und dann abends fällt euch ein, ja, wo ist denn eigentlich mein Kind geblieben? Ne? Dann würde jeder sagen, also es ist doch deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der mitkommt. Nebenbei bemerkt, erkennen wir hier, dass Maria und Josef keineswegs Eltern waren, die ihren Sohn überbehütet hätten. Na, sonst wären die nicht ohne ihn los. Die haben gedacht, es wird schon. Die haben ihn nicht in übertriebener Weise bemuttert oder ihm keine Freiheiten gelassen. Nein, sie gehen einfach los und denken, der wird schon irgendwo dabei sein. Haben sich gar nicht vergewissert, ob ihr Kind mitgeht. Ich denke, das hat noch niemand von uns so gemacht. Eigentlich war alles ein großes Missverständnis, aber keine Schuld des Teenagers Jesus. Er war nicht frech, sondern nur erstaunt und etwas traurig und betrübt über seine Mutter. Er wollte ja gern seinen Eltern untertan sein. Wir lesen es doch in Vers 51. Da steht, er ging mit ihnen hinab, er ordnete sich ihnen unter. Doch er musste seine Eltern an die tiefe Wahrheit erinnern. Mama, ich bin doch im Grunde Sohn des Vaters im Himmel. natürlich auch dein Sohn, aber im Grunde bin ich Sohn des Vaters im Himmel. Papa, bei meinem himmlischen Vater muss ich zuallererst in die Lehre gehen, nicht bei dir. Die Beziehung zu ihm, zum Vater, das ist mein Zuhause, das ist mein Leben. Mama und Papa im Haus meines Vaters, wenn ihr da gleich gesucht hättet, hättet ihr nicht alle Gassen in Jerusalem durchsuchen müssen. Ich muss hier sein. Gott Vater und Gott Sohn gehören als dreieiniger Gott zusammen und sind eine Einheit zusammen mit dem Heiligen Geist. Ich und der Vater sind eins. Das sagte er später. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Bitte versteht das. Aber die Frage ist, konnten sie es wirklich verstehen? Wir haben es gelesen, eigentlich eher nicht, maximal ansatzweise, denn der Vers 50 hält nüchtern fest und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und daraus merken wir aber auch, dass die beiden Eltern waren, die ihren Sohn nicht ganz kannten. Also seine Beziehung zum Vater im Himmel zum Beispiel und was diese für ihn bedeutet hat und auch was das für Konsequenzen in seinem Leben haben würde. Sie kannten ihr Sohn im tiefsten Herzen gar nicht. Und wisst ihr, so geht es gelegentlich auch Menschen, die sich zu Jesus bekehren. Sie müssen damit leben, dass die Familienmitglieder, die nicht entschieden mit Jesus gehen, sie nie ganz verstehen können. Das ist einfach so. Bis diese, möge es der Herr schenken, selbst zum lebendigen Glauben an Jesus kommen und Gottes Kinder werden. Wer Jesus folgt, der wird von Seiten seiner Familie nicht immer, aber manches Mal nicht verstanden. Weil die nicht verstehen kann, dass für denjenigen nun auf einmal Jesus das Höchste seines Lebens ist. Und vorher waren das andere Dinge, Menschen oder sonst was. Auf einmal ist da jemand, der Jesus über alles liebt. Wie kann das sein? Ist das nicht extrem? Jesus, dem er in erster Linie dienen möchte, dessen Zielen er nachstrebt, dessen Wort ihm zur täglichen Nahrung geworden ist, ist der verrückt geworden? Aber was ist denn mit dem los? Und dessen Haus, also der Gemeinde, er sich durch das Band des Heiligen Geistes tief verbunden weiß. Wie es im 1. Petrusbrief steht, lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Und wenn jemand Jesus nicht kennt, kann er all das in der Tiefe nicht verstehen. Das liegt auch daran, weil ja ein Mensch, der Jesus kennt, auf einmal eine neue Schöpfung ist. Alles ist neu geworden. Ein an Jesus hingegebenes Leben mit all seinen Konsequenzen. Und das bedeutet ja nicht zuletzt dienen in der Gemeinde, im Haus Gottes, da wo Jesus und sein Wort klar, kompromisslos die Mitte bilden. Ein so an Jesus hingegebenes Leben kann von ungläubigen Verwandten nie ganz verstanden werden. Und vielleicht geht dir das oder ging dir das in deinem Leben auch so. Vielleicht hast du schon den gleichen Druck erlebt, wie der kleine Jesus es erfahren musste aus dem Mund seiner Mutter. Warum hast du uns das angetan? Aber dann kannst du daran denken, dass es Jesus auch so ging. Seine Eltern waren entsetzt und bestürzt über ihn, obwohl er keine Sünde getan hatte. Trotzdem waren sie entsetzt. Er war nur in das Haus Gottes gegangen, quasi unter Gottes Wort. Das war alles. Lass dich also von solchem Druck nicht entmutigen. Geh treu deinen Weg. Denn ein Gotteskind gehört wirklich in erster Linie zu seinem himmlischen Vater, auch wir als Gotteskinder. Im Galaterbrief 3,26 steht, denn ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus, sogar Söhne Gottes. Und dann im Kapitel 4,6 des gleichen Briefes, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Und da ist diese Liebe zum Vater in uns angelegt. Und diese zwei Bibelstellen zeigen uns, wo wir als Gläubige hingehören, bei wem wir zu Hause sind und wie tief die Liebe zwischen dem erlösten Gotteskind und seinem himmlischen Vater sein muss. Tiefer als alle Bindungen dieser Welt. Aber, jetzt kommt noch ein Aber, wir wollen auch nicht in eine falsche Anti-Haltung verfallen gegenüber denen, die uns im Glaubensleben vielleicht Schwierigkeiten bereiten. Missgunst und Überhebung ist nicht angebracht. Das tat Jesus ja auch nicht. Der hat ja jetzt nicht auf seine Eltern eingeschlagen im übertragenen Sinne des Wortes, dieser Aussage. Überhebung und Missgunst ist nicht angebracht, denn wir müssen nämlich auch folgenden Gedankengang gehen vor unserer Bekehrung, bevor wir Jesus kennenlernten. Vielleicht haben wir ja selber da auch manches Mal möglicherweise andere, die es ernst gemeint haben mit dem Herrn in irgendeinem Punkt, nicht verstanden. Warum machen die das? Vielleicht waren wir selber solche und haben ihnen vielleicht sogar Kummer und Not bereitet. Es ist also der falsche Weg, sich über Menschen zu ärgern, die Gott nicht kennen. Außerdem ist es doch reine Gnade, dass wir den Herrn erkennen durften und Rettung erfuhren. Psalm 37 steht: Die Übertreter jedoch werden allesamt vertilgt und die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Wenn wir an das Schicksal denken von Gottlosen, dann denke ich, ist Überhebung total das Falsche, auch Ärger, sondern eher Traurigkeit. Das sind Menschen, wo Gott am Ende sagen muss, das ist ein Schnitt, das geht nicht in den Himmel, ewig verloren. Und das ist furchtbar. Die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten, Psalm 37, Vers 38. Und dann in 39, die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn. Er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. Aber wir können jetzt hier noch zu einer weiteren Anwendung kommen. Wenn wir an die Beziehung zwischen den irdischen Eltern Maria, Josef und ihrem Kind Jesus denken, diese Beziehung. Wir hatten uns ja schon Gedanken gemacht über den Tadel und die Verärgerung der Maria über Jesus. Können wir sie verstehen? Ich denke, ihr Mütter könnt die Maria gut verstehen. Natürlich können wir sie verstehen. Denn jeder, der sein Kind verloren hat und es selbst nach Stunden nicht auftaucht, auch nicht in der Nacht auftaucht, auch noch nicht am nächsten Tag auftaucht. Ich meine, welcher Vater und welche Mutter würde da nicht in Panik geraten? Ist doch selbstverständlich. Da würden wir in furchtbare Ängste und Sorgen gestürzt werden. Also ist das Entsetzen der Eltern verständlich, aber in diesem Fall unangebracht. Warum? Es lag keine Sünde des 12-Jährigen vor. Die Sorge war verständlich, aber das Schimpfen dem kleinen Jesus gegenüber, was daraus wurde, das ist nicht verständlich oder nicht angebracht. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus sagte mal später, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Das heißt, Jesus war ohne Sünde, wie wir schon gehört haben. Und deswegen ist diese Sorge, die bei Maria in Ärger und in eine Zurechtweisung umgeschlagen ist, dieser Übergang, der war nicht angebracht, Jesus gegenüber. Denn kein Mensch kann Jesus zurechtweisen. Das ist unmöglich. Und deswegen diese Anwendung, jetzt auf unser Leben bezogen, es geht jetzt um Familie in diesem Punkt, also müssen wir Eltern uns fragen auch, haben wir manches Mal unsere Kinder beschuldigt oder sind in Gefahr, ihnen vorschnell Schuldgefühle einzureden aus falschem Eifer oder aufgrund unseres Ärgers oder aus anderen Gründen oder aufgrund eines Missverständnisses oder gar, weil wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten nicht zugeben konnten vor ihnen oder weil wir unsere Kinder nicht gut genug kannten, wie Maria und Josef ihren Sohn. Und die Kinder waren oder sind in diesem Fall vielleicht gar nicht schuldig. Das gibt es nämlich auch. Es kann uns Eltern so leicht geraten, wie Maria. Sie hatte natürlich schon vieles gehört über die Einzigartigkeit ihres Sohnes. Vom Engel Gabriel, von den Hirten, von den Weisen, von Simeon, von Hanna. Es hat sogar ihr Herz bewegt, wir haben das gelesen, die Worte bewegte sie in ihrem Herzen. Und trotzdem verhielt sie sich, wie Dr. Fruchtenbaum in seiner Auslegung schreibt, wie jede typische Mutter, als die Sorgen in Form von einer Beschuldigung aus ihrem Sohn Jesus gegenüber aus ihr richtig herausplatzten. Aber Wir müssen auch Erbarmen mit Maria haben. Denn war sie nicht die einzige Mutter, die jemals ein wirklich vollkommen sündloses Kind hatte? So eine Mutter wird es nie wieder geben. Denn wir alle, die wir Kinder haben und selbst Kinder waren, wir sind Sünder. Begnadigt natürlich durch Jesus. Und Maria war die einzige, die ein vollkommenes Kind hatte, das nie gesündigt hat. Ab und zu hat sie das einfach vergessen oder im Alltag, na, im Alltagsgetriebe ist klar, man fängt dann an zu schimpfen. Und damit hat sie den Sohn Gottes geschimpft. Aber umgedreht müssen auch Kinder gegenüber ihren Eltern Erbarmen haben. Besonders, weil er eben auch die Kinder nicht sündlos sind wie der kleine Jesus und meistens mit Recht von den Eltern geschimpft werden. Jedoch, wenn es zu Unrecht geschieht, können Kinder, Teenager und Jugendliche von Jesus lernen, nicht in Bitterkeit und Groll gegenüber ihren Eltern zu verfallen. Das tat Jesus auch nicht, sondern ihren Eltern zu vergeben. Jesus ging treu seinen Weg als Sohn Gottes, auch mal anders, als seine Eltern es erwarteten. Auch das gibt's und es muss sein, manches Mal. Wie gesagt, einmal hat er diesen liebgemeinten Verweis erteilen müssen, aber danach generell war er ihnen untertan und gehorsam. Denn es war sein höchstes Anliegen, sich ihnen im Allgemeinen treu unterzuordnen. Vers 51, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und diese Unterordnung praktizierte Jesus, obwohl er Sohn Gottes war und als solcher seinen Eltern weit überlegen, denn das waren Sünder und er war Sohn Gottes. Was für eine Größe des jugendlichen Herrn. Er ordnet sich ihnen unter, obwohl er der König der ganzen Welt ist. Er wusste auch, meine Eltern werden ohne mich gar nicht gerettet. Ich bin ihr Retter. Und trotzdem ordnet er sich ihnen unter. Er hat einfach seinen Platz in großer Demut eingenommen als Kind einer einfachen jüdischen Arbeiterfamilie. Er, der König des Universums. Und so ist unser Herr. Und die Frage ist jetzt, warum ordnete er sich unter? Antwort, weil es Gottes Ordnung war. Deswegen. Und die wollte er erfüllen. Und da möchte ich jetzt einen kleinen Mini-Exkurs machen. Unterordnung ist ja zum Beispiel auch Gottes Willen für Ehefrauen, sagt die Schrift. Und zwar nicht deswegen, weil sie weniger wert wären als ihr Ehemann, sondern weil es Gottes Ordnung ist. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Und der Ehemann, der herausgefordert wird, seine Ehefrau mit dieser Hingabe zu lieben, die Jesus zu uns hatte, mit dieser tiefen, demütigen Hingabe, der soll das auch tun, weil es Gottes Ordnung ist. Abschließend zu diesem Punkt möchte ich gern daran erinnern, dass wir alle, die wir Jesus folgen, Lernende sind und trotz der empfangenen Gabe des ewigen Lebens immer wieder in Sünde fallen werden. Das heißt, gelegentliche Probleme in der Familie, in der Gemeinde, vielleicht auch in Beziehung zu ungläubigen Verwandten, die sind vorprogrammiert, weil wir begnadigte Sünder sind. Und Gottes Wort ermutigt uns, dass wir in diesen Fällen auch uns gegenseitig zurechthelfen sollen und dürfen. Wir sollen uns nicht schlecht machen oder abkanzeln oder verurteilend maßregeln, sondern wir sollen uns zurechthelfen. Und dafür sind Glaubensgeschwister auch da. Geschwister in der Gemeinde. Denn wir sind doch keine Einzelkämpfer. Weder in unseren Diensten noch im Blick auf unsere Baustellen, die wir haben, sind wir keine Einzelkämpfer, sollen es auch nicht sein. Natürlich kannst du vieles persönlich klären mit Jesus und das ist auch richtig und gut. Das soll so sein. Das kannst du abklären mit dem Herrn. Kannst du lösen mit dem Herrn. Aber manches Mal ist es wirklich segensreich, sich jemand anzuvertrauen, der Jesus kennt. Denn der Herr bedient sich Gläubiger als sein Werkzeug. Als Werkzeuge, die uns dann durch den Tunnel ans Licht wieder führen können, zum Ende des Tunnels. Oder uns die Augen öffnen können für Gottes Wege, für die nächsten Schritte vielleicht, die wir gehen sollen. Und der Heilige Geist, der da ist, der wohnt in jedem Gläubigen und der macht ihn auch fähig für verschiedene Dienste, auch für diesen Dienst, anderen zu helfen, geistlich zu helfen. Und deswegen steht im Galater 6,1 folgendes. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und zum Schluss noch ein kurzer letzter Punkt. Viertens, vorbereitet werden für die Arbeit im Reich Gottes. Und dazu hören wir noch einmal auf die Verse 51 bis 52. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Diese letzten Verse beziehen sich auf die Jugend und die Zeit als junger Erwachsener von Jesus. Das ist eine Zeitspanne von 18 Jahren, ne? Von 12 bis 30, als er auftrat. 18 Jahre. Und da begann sein öffentliches Wirken nach dieser Zeitspanne. Wir erfahren über diese Zeitspanne nichts. Jetzt nur so einen zusammenfassenden Vers wie hier, dass Jesus weiter zugenommen hat an Alter, an Gnade bei Gott und den Menschen. Gott, der Vater, sorgte dafür, dass sein Sohn sich vollkommen entwickelt hat. In geistiger Hinsicht, er nahm an Weisheit zu. In körperlicher Entwicklung, er nahm an Alter zu. Im geistlichen Bereich, denn er nahm an Gnade zu. Und auch im sozialen Bereich, im mitmenschlichen Bereich, er nahm zu an Gnade bei den Menschen. Aber interessant, außer dieser Notiz, werden diese 18 Jahre in den Evangelien komplett übergangen. Obwohl es doch extrem wichtige Jahre waren. Es sind ganz wichtige Jahre, diese Entwicklungszeit, körperlich und geistlich. Es waren Jahre der Vorbereitung, Jahre der Unterweisung, es waren Jahre auch der Geduld für Jesus. Warte, bis die Zeit reif ist, dass du auftreten sollst in der Öffentlichkeit. Es waren aber auch Jahre der ganz gewöhnlichen Arbeit als Zimmermann für Jesus. In der Werkstatt, da hat der Sohn Gottes gearbeitet, der Messias, ja, sägt Bretter auseinander und bearbeitet Steine und macht so ganz normale Dinge, die du und ich auch tun. Und daraus können wir auch noch zum Schluss was lernen. Wir lernen aus dieser Vorbereitungszeit des Herrn Jesus, dass es wichtig ist für jeden, der wiedergeboren ist, dass er nach seiner Wiedergeburt und Bekehrung auch eine Zeit der geistlich-biblischen Vorbereitung und Unterweisung hat. Wenn es schon unser Herr brauchte, dann wir erst recht. Wir brauchen das, damit wir für unsere Aufgaben im Reich Gottes zugerüstet werden. Wir brauchen das bis an unser Lebensende. Und das Zweite, was wir daraus lernen können, so wie Jesus, müssen wir auch Geduld lernen. So Zeiten sind immer eine Schulung für Geduld. Geduld ist eine sehr wichtige Frucht des Heiligen Geistes. Und wir müssen lernen, diese Frucht zu bringen. Denn ohne Geduld sind wir als Mitarbeiter im Reich Gottes ganz schnell frustriert. Geduld ist nötig. Und das Dritte, wie wunderbar eigentlich auch, ganz gewöhnliche Arbeit ist dem Herrn wertvoll, die du tust. Egal, ob das die Arbeit im Haushalt ist oder die Arbeit im Büro oder in der Universität, in der Schule, in einem Handwerksbetrieb oder sonst wo auf der Straße. Diese gewöhnliche Arbeit ist dem Herrn wertvoll. Er hat da 18 Jahre zugebracht mit gewöhnlicher Arbeit. Und du darfst in dieser Arbeit Jesus mit Freude dienen. Das ist nicht abgekoppelt vom geistlichen Bereich. Darin darfst du Gott dienen. Und so möchte der Herr dich und mich durch all das vorbereiten, auf die Aufgaben, die er uns zugedacht hat in seinem Reich, sei es auf dieser Welt oder in der Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, wir haben jetzt noch ein Lied, was wir gemeinsam singen wollen. Und dieses Lied